Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ein bisschen Einblick wollten wir geben in einen Verband, der klein, aber oho ist. Denn in Peking sprach man ja aus deutscher Sicht von den Kufenspielen, nicht den Winterspielen, sondern den Kufenspielen von Peking.
Wenn du mal die Kosten für so einen Bob anguckst, da bist du mindestens mal bei 50.000 bis 75.000. Die Vierer-Variante kostet sogar 100.000 Euro.
Da spielt einerseits natürlich das Elternhaus eine ganz große Rolle, das muss man ganz ehrlich sagen.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Schön, dass wir wieder in eurem Ohr sein können und uns vielleicht ins Gedächtnis sogar einbrennen können. Und heute kommt wieder ein Schwerpunktthema und deshalb fangen wir gleich damit an.
Das Thema der Woche.
Ja, heute geht es mal nicht um die Top-Sportfachverbände wie Fußball oder Turnen, sondern Lennart und ich haben überlegt, wir gucken mal am Ende der Rangliste von Sportfachverbänden, wer sich da so rumtummelt. Und da gibt es eine Rubrik, die heißt Verbände mit weniger als 10.000 Mitgliedern und da sind 9 Verbände aufgeführt und einer sticht ganz besonders hervor, Platz 61, Bob- und Schlittenverband für Deutschland. Der hat nämlich jetzt 6.111 Mitglieder im Jahre 21 und hat 933 Mitglieder verloren, ist aber einer der erfolgreichsten Verbände und wir wollen mal überlegen, wie ist der aufgebaut, was macht der, was tut der und sind ganz froh, dass wir eben heute auch mit Claudia Lenz eine Expertin dabei haben, die uns ein bisschen unterstützt. Deshalb herzlich willkommen auch Claudia, dir heute in dieser Runde.
Dankeschön.
Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Bevor wir dich, Claudia, einbinden und uns deine Expertenmeinung reinholen, haben wir gedacht, für euch vielleicht ganz interessant mal so ein paar Zahlen zum Bob- und Schlittenverband zu hören. Und da fange ich einfach mal mit an. Und zwar ist der Bob- und Schlittenverband in 9 Landesverbände eingeteilt und hat insgesamt 100 Vereine. Gerd, du hast gerade schon gesagt, knapp über 6.000 Mitglieder, was natürlich, wenn wir das jetzt mit den Verbänden, die wir sonst angeguckt haben, wie den DFB oder auch den Deutschen Handball- und Basketballbund, natürlich sehr viel kleiner, aber trotzdem super erfolgreich. Wenn wir uns nämlich mal Deutschland bei den Winterspielen angucken, war Deutschland mit 27 Medaillen auf Platz 3. Und ich glaube, sogar knapp die Hälfte aller Medaillen bei den Winterspielen haben wir dem Bob-Verband zu verdanken, Gerd. Und das sind natürlich schon gute Zahlen, obwohl der Verband so klein ist.
Auf jeden Fall. Überleg mal, 6.500 Mitglieder, das schafft so der ein oder andere Sportgroßverein. Und das ist ein ganzer Verband. Und möglicherweise liegt es auch daran, dass der Verband eben sehr viele Aufgaben hat. Unter anderem hat er auch als übergeordneter Verband die Aufgabe, die Kunsteisbahnen eben in Königssee, in Winterberg, in Altenberg und in Oberhof zu betreuen, sage ich mal. Also mit wenig Mitarbeitern große Aufgaben. Und möglicherweise liegt auch der Verlust an Mitgliedern daran, dass es ein sehr kapitalintensiver Sport ist. Denn auch da haben wir ein paar Zahlen gefunden, Lennart.
Ja, genau. Also wenn du mal die Kosten für so einen Bob anguckst, da bist du mindestens mal bei 50.000 bis 75.000. Die Vierer-Variante kostet sogar 100.000 Euro plus die Ausstattung, wenn du Helme, Schuhe und so weiter berücksichtigst. Aber du hast es gerade schon gesagt, der Verband kümmert sich auch um so die 4 großen Kunsteisbahnen, unter anderem Winterberg. Und Claudia, da würde ich dich jetzt mal ins Boot holen. Du hast, glaube ich, mit dem Standort Winterberg generell viel zu tun oder zu tun gehabt. Aber zu Beginn stell dich doch einfach mal gerne vor. Was machst du? Wer bist du? Damit die Community auch da direkt abgeholt ist.
Hi, ich bin Claudia Lenz, Sportwissenschaftlerin und ich habe die letzten 3,5 Jahre in Winterberg gearbeitet für die Spitzensportservice GmbH und das ist eine gemeinsame GmbH vom Kufenverband in Nordrhein-Westfalen und vom Westdeutschen Skiverband und dort habe ich die Sportlerinnen und Sportler mit betreut, aber eben auch für die Verbände Infrastrukturen mitgeschaffen und da hatte ich natürlich auch mit der Eisbahn zu tun, mit der Kunsteisbahn, da die Kufensportlerinnen und Sportler dort im Winter ihre Trainingseinheiten absolviert haben und natürlich auch ihre Wettkämpfe.
Ja, und dann interessiert uns natürlich, was tut man dort konkret, um den Nachwuchs zu fördern? Habt ihr da ein Nachwuchsleistungszentrum, Internat, Schule? Wie ist denn da die Kooperation gelaufen, um eben erfolgreich zu sein? Denn in Peking sprach man ja aus deutscher Sicht von den Kufenspielen, nicht den Winterspielen, sondern den Kufenspielen von Peking. Weil ohne euch wären wir ganz schlecht in der Tabelle, in der Medaillenliste gelistet gewesen.
Ja, das ist ein ganz vielfältiges Netzwerk, was da zusammenspielen muss. Und wir können es ja gerne einmal aufgliedern. Also es ist einmal so, dass in Winterberg ein Bundesstützpunkt vorliegt, also dass dort Sportlerinnen bis hoch zum OK-Kader trainieren können und sehr, sehr gute Trainingsbedingungen finden. Aber auch eben ein Landesstützpunkt, der vom Land NRW ausgesprochen wird. Und das wird unterstützt über eine Eliteschule des Sports und auch eine NRW-Sportschule und auch ein Internat. Da können wir gerne ein bisschen genauer drauf eingehen. Also schon die jüngsten Sportlerinnen und Sportler fangen in so Talentsichtungsgruppen an. Dann kommt es immer ein bisschen auf die Disziplin drauf an. Die Rodlerinnen und Rodler, die beginnen schon relativ jung in dem Grundschulalter. Die Skeleton-Sportler sind etwas älter, dann eher im frühen Jugendalter. Und die Bob-Sportlerinnen und Sportler, die kommen meistens über einen Quereinstieg in die Disziplin. Und damit dann die Leistungssportkarriere sehr gut funktioniert, im besten Falle eben dann vielleicht sogar eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen bei rauskommt, muss natürlich die ganze Infrastruktur rund um die Sportlerinnen und Sportler sehr gut funktionieren. Und da versucht der Standort Winterberg, das eben bestmöglich umzusetzen.
Und wer zahlt das Ganze?
Das ist auch wieder ein sehr vielseitiges Konstrukt. Natürlich, wenn jetzt zum Beispiel die Schule mit dazukommt, da laufen dann viele Landesmittel rein, aber eben auch Mischfinanzierungen von Bund und Land. Und das sind auch teilweise Eigenmittel und in einem geringen Sinne auch Sponsorinnen und Sponsoren, die das mitfinanzieren.
Ich kann mir vorstellen, dass es halt auch für die jungen Menschen natürlich, wenn sie jetzt sehen, okay, wir haben da richtig viel Spaß an dieser Sportart, aber trotzdem natürlich ein Risiko ist, sich da voll reinzuhängen, zu sagen, okay, ich setze da jetzt alles auf meine Leistungssportkarriere, sag ich mal, weil halt die finanziellen Mittel einfach beschränkt sind. Wie versucht man denn die Leute trotzdem zu motivieren? Gibt es da irgendwelche Kooperationen, dass man halt sagt, okay, wir unterstützen euch in allen Bereichen, aber gebt da Gas, weil ihr habt vielleicht früher oder später die Möglichkeit, doch zur Olympia zu fahren und es lohnt sich, sich da voll reinzuhängen? Oder ist das wirklich eine Herausforderung, die jungen Menschen dazu zu motivieren, komm, wir setzen da wirklich viel rein?
Natürlich muss man da eine ganze Menge rein investieren, nicht nur Zeit, sondern auch finanzielle Ressourcen. Da spielt einerseits natürlich das Elternhaus eine ganz große Rolle, das muss man ganz ehrlich sagen, aber auch die Vereine und das ist auch im Kufensport, gerade jetzt in NRW sind das nur sehr wenige, die großartige Arbeit mit ehrenamtlichen Personen leisten, die da unterstützen, sowohl finanziell, aber auch mit ihren persönlichen Ressourcen, die bei allen Weltcup, aber auch Europacup und kleineren Veranstaltungen mit unterstützen. Und dann ist in NRW so, dass es auch die Sportstiftung NRW gibt und die Sportlerinnen und Sportler auch mit finanziellen Mitteln unterstützt, so dass man versucht, eben die doch relativ hohen Kosten, die entstehen, über die verschiedenen Mittel eben abdecken zu können. Und sollten die ein oder anderen Schwierigkeiten haben, dann versucht auch der Verband oder dann eben auch über die Verbände Möglichkeiten zu finden, finanziellen Ausgleich zu schaffen. Was ja doch auch eine Herausforderung ist. Also das soll nicht ganz einfach klingen, weil die Mittel sind beschränkt. Das habt ihr ja eben auch schon gesagt.
Wir waren ja vor 2 Jahren mit einer Studentengruppe bei euch gewesen und konnten dort den Weltcup im Bob verfolgen, hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Und da gibt es ja auch eine große Multifunktionshalle oder Haus. Das hat ja auch einige Millionen gekostet, ist aber sehr wertvoll in der Infrastruktur. Kannst du uns sagen, wie da die Planungen sind, wie ihr das umgesetzt habt, diesen Prachtbau, sage ich mal, dahin zu setzen?
Ja, da muss man erstmal sagen, dass die Strukturen so aufgeteilt sind, dass es das Sportzentrum Winterberg gibt in Winterberg und die kümmern sich um die Veltins-Eisarena und um die Rahmenbedingungen, dass dort gute Sportstätten stehen, neben der Stadt, die zum Beispiel die Sporthallen sich darum kümmern, die gebaut haben, aber auch alles mit Mischfinanzierung. Also das ist nicht so, dass eine Person da ist und das ganze Geld gibt, sondern das sind immer Konstrukte, wo viele Anträge gestellt werden müssen, wo dann aus verschiedenen Finanzierungsseiten sowohl der Kreis als auch die Stadt beispielsweise, als auch der Bund, als auch das Land eben Mittel dazugeben. Und da muss man immer kreative Wege finden und ja sich auch sehr gut mit den Antragsverfahren auskennen, um dann entsprechende Mittel, gerade wenn es dann eben um solche großen Bauten geht, zusammenzubekommen und das entsprechend umsetzen zu können. Und das ist in dem Fall natürlich sehr gut gelungen. Und wir sind dort sehr dankbar, dass wir so ein Gebäude haben, was wir für so vielseitige Dinge nutzen können.
Man sieht wirklich, Lennart, ne, was da an Tätigkeiten, wie der Frosch in der Milch, der so lange strampelt, bis da Butter draus wird. Also ohne diese Arbeit an der Basis würde dieser Verband wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein.
Ja, definitiv, das glaube ich sofort. Deswegen sind so Leute, ne, jetzt mal ein kurzes Kompliment wie du, Claudia, halt sehr wertvoll für solche kleineren Sportarten, sage ich mal. Vor allem in Deutschland, ich glaube, der Wintersport hat natürlich auch die große Herausforderung, dass es standortmäßig wirklich schwer ist umzusetzen. Ne? Du hast wirklich nur wenige Standorte, wo du trainieren kannst, wo du Wettkämpfe austragen kannst, zum Beispiel Österreich, Schweiz. Da hat man fast, also ich gehe jetzt mal stark davon aus, da hat man ja fast im ganzen Land die Möglichkeit, sich auf sowas vorzubereiten oder auf den Wintersport generell. Und in Deutschland hast du wirklich nur wenige Standorte. Ist das auch eine Herausforderung, die jungen Talente dann dahin zu bekommen, weil die natürlich dann lange Wege, weite Wege auf sich nehmen müssen? Oder ist das kein Grund, warum wirklich die Mitgliederzahlen doch so gering sind?
Also das ist wieder sehr, sehr vielfältig, welche Wintersportarten wir uns jetzt anschauen. Und im Bereich des Kufensports haben wir in Deutschland, glaube ich, schon eine sehr privilegierte Situation mit 4 Kunsteisbahnen, beziehungsweise eine ist jetzt gerade wieder im Aufbau. Und da hat man schon die Möglichkeit, viele Sportlerinnen und Sportler zu den einzelnen Standorten hinzubekommen. Gerade Winterberg ist jetzt ja eher eine ländliche Region, von daher leben dort gar nicht so viele Menschen, dass es eine so große Auswahl gibt an jungen, talentierten Kindern, die dorthin kommen. Also ist das natürlich ja einfach eine Aufgabe, wo man ein gutes Trainingsangebot, ein kindgerechtes Trainingsangebot in frühen Jahren auch schon schaffen muss, gemeinsam mit den Vereinen, und dort viele ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer finden muss, um die Kinder dorthin zu bekommen. Aber auch die Infrastruktur, was jetzt den Skisport angeht und den nordischen Skisport, die sind in Winterberg auch gar nicht so schlecht. Da wurde in den letzten Jahren auf privater Seite wahnsinnig viel geleistet. Und wer dort vielleicht schon mal selbst zum Skifahren war oder zum Langlaufen, der weiß, dass es dort sehr gute Möglichkeiten gibt. Natürlich ist es so, dass es manchmal nicht immer die besten Schneebedingungen gibt in Winterberg und da würde man sich die 1-2 Höhenmeter mehr wünschen, dass es noch etwas schneesicherer ist. Allerdings ist da ja ganz viel investiert worden und mit der Kunstschneeproduktion kann dort über den ganzen Winter Ski gefahren werden und das ist nicht nur bei Touristinnen und Touristen beliebt, sondern eben auch bei den Sportlerinnen.
Claudia, lass uns noch ein Wort zu Corona verlieren, denn da waren ja auch unterschiedliche Bundesländer mit unterschiedlichen Vorgaben unterwegs. In Winterberg durfte man nicht und in anderen Ländern doch. Welche Auswirkungen hatte Corona gehabt auf das Training und die Förderung der Talente?
Das, wie du gesagt hast, das war ganz unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Von daher musste man versuchen, mit einer gewissen Gelassenheit, die nicht immer leicht gefallen ist, kreative Möglichkeiten finden, um die Sportlerinnen und Sportler einmal zu motivieren, beim Sport dabei zu bleiben, unterschiedliche Trainingsangebote zu liefern, die vielleicht ein bisschen anders waren wie in den Jahren zuvor, was ich erstmal gar nicht so schlecht finde, weil manchmal nutzt ja so eine Krise oder Herausforderung auch, um sich was mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Und da kann ich nur ein ganz großes Lob auch an die Trainerinnen und Trainer aussprechen, die sich ganz kreative Ideen haben einfallen lassen, mit der Webcam mit in der Klasse waren und junge Kinder motiviert haben, einfach nach der Zeit der Schließung im Training vorbeizukommen. Sie waren viel mehr draußen, anstatt eben in den Sportstätten vielleicht zu trainieren. Und ja, es gab natürlich Probleme und es war eine Herausforderung und gerade dann das aktive Training, wo die jungen Kinder nicht auf der Bahn trainieren konnten, wenn wir jetzt den Kufensport anschauen, das war natürlich schwierig und das kann man auch nicht schönreden, aber grundsätzlich sind sehr viele Kinder gerade am Standort Winterberg mit dabei geblieben und in den Vereinen und da kann man jetzt, glaube ich, nur rausschöpfen und für die nächsten Jahre die guten Sachen mitnehmen und das, was man verpasst hat, irgendwie bestmöglich aufzuholen, um dann beispielsweise Abfahrten auf den Bahnen wieder zu sammeln und dort jetzt in den nächsten Jahren zusätzliche Schwerpunkte zu setzen, weil das war definitiv was den ein oder anderen Sportlern in ihrer Entwicklungsphase gefehlt hat.
Wir haben ja schon mal auch gerade angerissen, du hast es auch angerissen, wir haben ja in Deutschland 4 Kunsteisbahnen, hast du gesagt. Ne? Du warst ja bist jetzt quasi Expertin für den Standort Winterberg. Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit den anderen Bahnen? Ist jeder Standort quasi für sich oder gibt es da irgendwie Kooperation, Zusammenarbeiten oder wie läuft da die Absprache?
Also grundsätzlich sprechen die auf jeden Fall miteinander. Ich bin da jetzt nicht die Expertin, da ich ja nicht direkt für die Bahn gearbeitet habe, aber ich weiß, dass sie sich regelmäßig austauschen und dass es gemeinsame Bahnpläne gibt. Also muss ja abgesprochen werden, wann ist wo welche Trainingseinheit. Das sind also ganz viele Abstimmungsdinge, die über den ganzen Sommer laufen, damit eben dann im Herbst und im Winter reibungslose Abläufe laufen, was man versucht, bestmöglich vorzubereiten. Es gibt aber auch dort Austausche von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um andere Bahnen vielleicht kennenzulernen. Die Präparation ist, kann man sich ja vorstellen, gar nicht so einfach und sehr, sehr handwerklich, sehr zeitintensiv. Dann gibt es große Weltcup-Maßnahmen, wo dann eben sehr, sehr viele Helferinnen und Helfer gebraucht werden. Auch da versucht man sich gegenseitig zu unterstützen und da eben voneinander auch zu profitieren und sich gegenseitig mit dem Wissen auszutauschen.
Der Podcast beschäftigt sich ja mit sportökonomischen Themen und oftmals ist es ja klar und wird wieder klar, dass keine Spitze ohne Breite und keine Breite ohne Spitze. Wie weit ist denn das Idolhafte, also inwieweit ist denn die Verbindung in so einem kleinen Verband zwischen den Olympiasiegern und den Teenies?
Also die begegnen sich natürlich und dadurch, dass sie alle auf einer Bahn trainieren und vielleicht dann die ganz Großen und die Erfolgreichen dann auch in der Trainingseinheit mit dabei sind oder schon vorher, sind die ganz hautnah mit dabei und können vielleicht dann schon im Training davor oder danach eben bei denen schauen. Und da sieht man natürlich sehr, sehr große Augen manchmal und große Freude. Und das ist schön anzusehen. Ne? Oder wenn dann die Großen, die Erfolgreichen bei der Siegerehrung mit dabei sind, vielleicht eine Medaille überreichen oder Ähnliches. Das ist natürlich für viele Kinder ein großes Highlight. Und klar, dann gerade jetzt auch in Winterberg, dann die erfolgreichen Rodler, die Doppelsitzer, die kommen dann auch mal bei den jüngeren Kids vorbei und also so ein Lob von denen, das tut den Kids auf jeden Fall gut und da sind sie mächtig stolz, was ja auch toll ist und die Sportart dann irgendwo auch ausmacht, diese Nähe.
Ich glaube, das kann man von Fußball oder von anderen großen Sportarten gar nicht so sagen. Ne? Die Nähe der Idole und Olympiasieger und der Stars zur Basis ist, glaube ich, in eurem Verband besonders wertvoll.
Also ich bin jetzt keine Fußballexpertin, aber ich schätze mal, nicht so viele große Fußballer kommen dann in ihrem vielleicht auch noch kleinen Verein vorbei. Ich wünsche es mir, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nicht abhebt und die weiß, wo man herkommt. Aber das ist sicherlich dann ein Vorteil in dem.
Ja, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, Gerd, ne, dass diese Idole für die kleinen Kinder super wichtig sind, um an der Sportart oder an der Sportart dran zu bleiben. Deswegen ist das, glaube ich, ein großer Vorteil, wenn diese Nähe da ist, die kleinen Kinder, sage ich mal, da richtig zu motivieren und zu sagen, okay, das ist mein Idol, so möchte ich irgendwann mal werden. Also wichtige Punkte auf jeden Fall.
Ja, wir könnten wie immer stundenlang mit unseren Gästen sprechen. Ein bisschen Einblick wollten wir geben in einen Verband, der klein, aber oho ist. Denn noch einmal gesagt, ohne euch und eure Arbeit würden wir bei Winterspielen ganz schlecht aussehen. Und ökonomisch gesehen sind natürlich auch einige Möglichkeiten im Sponsoring, im Merchandising und anderen Teilaspekten möglich. Das werden wir vielleicht mal vertiefen, wenn wir uns wieder einmal sprechen. Lennart, weißt du, was wir verpennt haben?
Ja, wir haben schon drüber gesprochen.
Unser Jahresgeburtstag. Wir sind jetzt über ein Jahr, am 17. Juni waren wir schon ein Jahr auf Sendung. Was wir aber nicht verpassen dürfen, lieber Lennart, ist unsere 50. Sendung, denn heute war die 49. Und damit das ganz gut klappt, wäre mein Vorschlag, wir machen jetzt mal richtig Denkpause. Bitten auch die Community, uns zu sagen, was soll denn in dieser 50. Sendung Inhalt sein? Und dann werden wir wahrscheinlich Anfang August hier weitermachen. Was hältst du davon?
So machen wir es. Finde ich gut. 2 Wochen Pause, kurz einmal vorbereiten und drüber nachdenken, was machen wir in der 50. Jubiläumsfolge. Die muss ja besonders werden, weil wir ja unseren Geburtstag verpasst haben.
So ist es. Also abonniert uns weiter, bewertet uns und schreibt uns auf sport@ist.de. Bleibt gesund. Habt eine gute Zeit und Claudia, dir ganz herzlichen Dank, dass du uns heute zur Verfügung gestellt hast.
Ja, danke auch von mir, Claudia, und an die Community. Macht's gut, bis bald. Wir sehen uns in der 50. Jubiläumsfolge. Ciao.
Ciao.
Wieder live. Testdrive von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasingauftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.